Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon. An diesem Tag, an dem weltweit erstmals mehr als 2 Millionen Opfer gezählt werden, die nachweislich an oder mit Covid-19 gestorben sind. Auch in Deutschland bleibt die Situation äußerst kritisch. Die Zahl der Toten und Neuinfizierten bleibt auf hohem Niveau. Möglicherweise reichen die aktuellen Schutzmaßnahmen nicht aus. Ein nächstes Krisentreffen zwischen Bund und Ländern wurde auf kommende Woche vorverlegt. Unterdessen kündigt Pfizer an, vorerst nicht die bestellte Menge an Impfstoffen zu liefern. In diesen Pandemiezeiten hält die CDU erstmals einen Bundesparteitag komplett digital ab. Zum Auftakt heute Abend verabschiedet sich die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer. Und die Partei schwört sich auf kommende Aufgaben ein und beschwört den inneren Zusammenhalt. Die CDU zwischen Abschied und Aufbruch, dazu gleich ein Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele. 14 CDU-Parteitage hat Angela Merkel als Kanzlerin erlebt und ausgerechnet ihr wahrscheinlich letzter ist ein echtes Novum für die Partei und auch in der deutschen Parteiengeschichte. Zum ersten Mal überhaupt findet ein Wahlparteitag ausschließlich digital statt. Und das in einer Partei, der vor gar nicht langer Zeit das Gespür für die neuen Medien komplett abgesprochen wurde. Nicht ohne Stolz präsentiert sich jetzt also die CDU auf ihrem Parteitag, der lange auf sich hat warten lassen und endlich Frieden bringen soll. Caroline Born über den digitalen und doch andächtigen Auftakt.
Bei der ökumenischen Andacht ruckelt es noch im virtuellen Presseraum, doch als es dann so richtig losgeht, funktioniert die Übertragung aus dem Parteitagsstudio in Berlin.
Hiermit eröffne ich den 33. Parteitag der CDU Deutschlands und den ersten komplett digitalen Wahlparteitag einer Partei in Deutschland.
Annegret Kramp-Karrenbauer steht vor einem schwarz-rot-goldenen Kreis, als sie in ihren Abschiedsworten zurückblickt auf ihre Zeit an der Parteispitze, ihre Zuhörtour oder ihr Vorstoß zur Frauenquote. Zu Ende führen kann sie diesen nicht mehr. Die scheidende Parteivorsitzende verteidigt ihren vor gut einem Jahr angekündigten Rückzug nach der Regierungskrise in Thüringen als schweren, aber richtigen Schritt.
Ich weiß, dass viele von euch, die mich gewählt haben, sich mehr von mir erhofft haben und über Fehler enttäuscht waren. Euren Erwartungen und meinen eigenen Ansprüchen nicht immer gerecht geworden zu sein, das schmerzt, auch heute noch.
Es ist ein emotionaler Moment und ein stiller Abtritt, denn es ist nur leises Klatschen von den 4 CDUlern auf der Bühne zu hören. Die Delegierten verfolgen den Parteitag Corona-bedingt im Stream zu Hause. Abstand halten, auch beim Abschied, kein Handschlag, keine Umarmung, dafür viel Lob von den Parteifreunden, allen voran von CDU-Vizechef Volker Bouffier.
Du warst eine sehr mutige Parteivorsitzende und du warst immer ganz nah bei den Mitgliedern. Die berühmte Zuhörtour steht ja nur als Passporttoto. Du hast Raum gegeben. Auch für kritische Diskussionen, ganz bewusst.
Bouffier bescheinigt Kramp-Karrenbauer eine grandiose Leistung bei der Aussöhnung mit der Schwesterpartei CSU. Andere erinnern an Kramp-Karrenbauers Initiative zum Deutschlandjahr oder dass sie Modernisierungsprozesse, zum Beispiel zur Digitalisierung, angestoßen habe.
Für mich persönlich ist dieser Parteitag auch etwas Besonderes. Es ist der 14. Parteitag, an dem ich als Bundeskanzlerin teilnehme. Und es ist zumindest, was Wahlparteitage angeht, mit aller Voraussicht nach auch mein letzter Parteitag als Bundeskanzlerin.
Auch Angela Merkel, die aus dem Kanzleramt zugeschaltet ist, blickt zurück. Allerdings geht sie in ihrem Grußwort nicht auf Kramp-Karrenbauer ein, die 2018 immerhin ihre Wunschnachfolgerin als Parteivorsitzende war. Merkel schaut stattdessen zurück auf die Zeit ihrer Kanzlerschaft. Keine ruhigen Jahre, so ihre Bilanz. Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Flucht Hunderttausender nach Europa und zuletzt die Pandemie – für die Kanzlerin die schlimmste Herausforderung. Und die Welt werde sich in den kommenden 15 Jahren noch schneller wandeln als in den vergangenen 15 Jahren.
Ich wünsche mir, dass ein Team gewählt wird, das die Geschicke unserer stolzen Volkspartei in die Hand nimmt und dann gemeinsam mit allen Mitgliedern die richtigen Antworten für die Aufgaben der Zukunft findet.
Wen sich Merkel im Team wünscht und ob das eine Wahlempfehlung für das Team Laschet mit Spahn sein könnte, darüber lässt sich nur spekulieren. Am Samstag stimmen die Delegierten digital ab.
Toi, 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 egal wer gewählt wird. Ich kenne alle 3 Kandidaten. Ich finde es 3 sehr gute, hervorragende Kandidaten. Ich bin sicher, ob mit Friedrich Merz, Armin Laschet oder Norbert Röttgen, wir können super zusammenarbeiten,
sagt der in München zugeschaltete bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Als zukünftiger Kanzlerkandidat der Union liegt er in den Umfragen weit vor den drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Doch Söder hat bisher keine Ambitionen auf das Kanzleramt bekundet. Voraussichtlich am Samstagmittag wird der neue CDU-Parteichef feststehen. Und dann endet der parteiinterne Wahlkampf nach fast einem Jahr.
Und über den Auftakt des digitalen CDU-Bundesparteitages kann ich mit der Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele von der Hertie School of Governance sprechen. Ihr Fachgebiet ist die Kommunikation in der Politik. Frau Römmele, hätten Sie der CDU zugetraut, den ersten digitalen Parteitag überhaupt abzuhalten, 1,5 Jahre nach dem Rezo-Video und einer recht analogen Reaktion darauf?
Es ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt in Corona-Zeiten leben, in einem harten Lockdown sind. Es gibt keine andere Möglichkeit und die CDU ist natürlich massiv im Unterzugszwang, weil sie den Parteivorsitzenden wählen muss. Wir sind in einem Superwahljahr, also die Suche nach dem Parteivorsitzenden und dann auch nach dem Kanzlerkandidaten drängt, weil man ja auch den Wahlkampf gestalten muss. Insofern blieb der CDU keine andere Möglichkeit.
Also sie ist jetzt vielleicht nicht so modern, wie sie sich jetzt vielleicht gerne zeigt.
Ach, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber es gibt ihr sicherlich einen weiteren Modernisierungsschub.
Mhm. Mit der Abstimmung morgen endet dann eine Zeit voller Wendung und Wirrung, vor allem mit dem Höhepunkt des Tabubruchs von Thüringen, nachdem sich die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sozusagen zum Rücktritt gedrängt gesehen hat. Sie sprach jetzt von Schmerz und räumt Fehler ein in ihrem Abschied. Was für Fehler hat sie denn gemacht?
Sie hat es nicht geschafft, den Draht zu den Landesvorsitzenden, vor allem in Ostdeutschland, aufzubauen. Sie hat es nicht geschafft, Parteikollegen klarzumachen, dass eine Annäherung an die AfD überhaupt nicht auf dem Tableau steht. Das war ihr großer Fehler. Sie hat innerparteilich, konnte sie sich nicht durchsetzen. Insofern war es die richtige Konsequenz, dann hier zu sagen, ich trete zurück. Sie hatte ganz sicher auch Schwierigkeiten damit, im Tandem mit der Kanzlerin zu fahren. Das hat sie ja auch eingeräumt. Und so kam die Gemengelage dann Anfang letzten Jahres zusammen, die sie dann dazu bewogen hat, zurückzutreten. Die große Frage ist natürlich, wäre sie noch einen Monat weiter Parteivorsitzende geblieben und wir wären dann im Lockdown gewesen, im Corona-Lockdown, hätte es sie dann weitergetragen, aber die Frage ist müßig.
Also auch deswegen ist natürlich jetzt auch viel von Einigkeit und Zusammenhalt die Rede. Das muss der neue Vorsitzende dann schaffen. Wie kann man das schaffen und wem ist das vielleicht auch am ehesten zuzutrauen?
Das muss nicht nur der neue Vorsitzende schaffen. Dazu müssen die beiden unterlegenen Kandidaten auch einen großen Beitrag leisten. Sie müssen ihre Unterstützer dazu bringen, sich hinter dem Sieger zu vereinen. Denn groß Zeit, um weitere Flügelkämpfe zu führen, hat die CDU nicht. Der Wahlkampf hat angefangen. Die CDU ist dafür bekannt, dass sie ein sogenannter Kanzlerwahlverein ist. Und das möchte sie natürlich auch 2021 bleiben.
Sie sprechen jetzt von den drei Kandidaten. Die haben viel gemeinsam. Alle kommen aus Nordrhein-Westfalen, sind katholisch und Juristen. Und natürlich, es sind alles nur Männer. Also eins ist sicher, nach 20 Jahren wird erstmals keine Frau mehr an der CDU-Spitze stehen. Was ist das für ein Signal?
Ja, das finde ich jetzt, ich werde das oft gefragt, muss ich sagen. Und ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch undramatisch, dass es jetzt wieder ein Mann ist. Wir hatten jetzt zwei Parteivorsitzende, jetzt gibt es wieder einen Vorsitzenden. So ist es. Das finde ich undramatisch, muss ich sagen.
Also der Einfluss der Frauenunion, dem wird ja auch nachgesagt, dass er da sehr verantwortlich dafür war, dass Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt wurde beim letzten Mal. Der ist nach wie vor ungebrochen.
Der Einfluss der Frauenunion ist ganz stark und die Frauenunion, die hat ja auch eine klare Vorgabe oder eine klare Wahlempfehlung, so will ich es mal sagen, gegeben. Sie hat gesagt, entweder Herr Laschet oder Herr Röttgen, man kann es auch anders formulieren, bitte nicht Herrn Merz wählen. Das war die klare Wahlempfehlung der Frauenunion.
Wenn das Motto jetzt des Parteitags wegen morgen heißt, kann man das so stehen lassen? Ist da schon eher von Aufbruch die Rede als von Abschied?
Naja, also wenn ich die drei Kandidaten sehe, die ja alles alte Bekannte sind, teilweise auch Bekannte aus der Bonner Republik, dann muss man sich fragen, ob das Motto des Parteitags nicht auch wegen gestern heißen könnte. Aber klar, also ich würde mal sagen, manche Kandidaten stehen eher für Aufbruch für eine neue Zeit als andere. Aber das hängt auch von dem Team ab, das sie sich zusammenstellen, wie sie sich positionieren. Ich glaube, da müssen wir noch abwarten.
Ja, wegen gestern wäre auch ein gutes Motto gewesen, denn es ist ja auch noch eine Zäsur jetzt bemerkbar an diesem Parteitag, denn es ist Angela Merkels letzter Parteitag als Kanzlerin. 14 Parteitage hat sie in dieser Position begleitet. Das ist jetzt der zweite Versuch, sich von ihr zu emanzipieren, von der Partei. Klappt's jetzt?
Ja, ich glaube, jetzt wird es klappen, vor allem, weil ja auch das Ende der Kanzlerschaft in Sicht ist. Im September wird neu gewählt, Frau Merkel tritt nicht an und ich glaube, damit verabschiedet sie sich dann auch aus der Politik. Also ich glaube, der zweite Versuch wird dann klappen.
Bislang wurde ja immer betont, wie wichtig das sei, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand sind. Nun ist es aber doch denkbar und wird auch offen ausgesprochen, das in Zukunft möglicherweise zu trennen. Wie bewerten Sie das?
Ich halte das durchaus für eine Option. Doppelspitzen sind ja auch gerade im Trend. Wir gucken auf die SPD, wir gucken auf die Grünen. Natürlich ist Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur nochmal etwas anderes. Aber ich halte das nicht für ein Unterfangen, das man nicht auch in Erwägung ziehen sollte.
Frau Rümmele, gucken wir nochmal auf das Format. Diese digitale Form ist ja eine Premiere. Welche Auswirkungen wird es denn auf die Wahl haben, dass das Ganze digital stattfindet? Die Reden werden gar keinen Einfluss mehr haben, sagen manche Beobachter. Das heißt, die Wahl ist jetzt schon entschieden? Die Delegierten haben sich eigentlich quasi alle schon entschieden?
Das sehe ich überhaupt nicht so. Die Reden werden einen Einfluss haben, vielleicht sogar einen massiven Einfluss, so wie es 2018 auch war. Die Rede von Annegret Kramp-Karrenbauer war eine wohlüberlegte Parteitagsrede, die gezündet hat. Herr Merz, der als guter Redner bekannt ist, hat die falsche Rede gehalten. Und das hat ihm letztendlich auch den Sieg gekostet. Und so kann es auch sein. Alle drei Kandidaten sprechen unter denselben Bedingungen. Und die Rede wird eine Wirkung haben. Die Wirkung wird anders sein, weil kein Parteisaal da ist, wo es Applaus gibt, wo man die Stimmung so ein bisschen erspürt. Aber das heißt nicht, dass die Reden ohne Wirkung sind. Sie werden eine Wirkung haben. Und da wir ja wissen, dass es noch, man schätzt, ungefähr 20% an Delegierten gibt, die unentschlossen sind, sind es genau die Delegierten, die besonders hinhören werden. Also insofern bin ich der festen Überzeugung, dass diese Reden eine Wirkung haben werden.
Friedrich Merz gilt ja quasi unter den drei Kandidaten als der beste Rhetoriker. Das heißt, dass er quasi auch die größten Chancen hat, diese 20% der Unentschlossenen für sich zu gewinnen?
Das würde ich nicht so sehen. Friedrich Merz polarisiert sehr und er hat ein stabiles Lager, das hinter ihm steht. Aber er hat immer Schwierigkeiten, über sein Lager hinaus Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Ich bin gespannt drauf. Ich rechne damit, dass Friedrich Merz es in die Stichwahl schaffen wird und dass es in der ersten Runde darum geht, ob Laschet oder Herr Röttgen in die zweite Runde kommen.
Andrea Römmele, Professorin für Politik- und Kommunikationswissenschaften an der Hertie School of Governance. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. 23 Uhr, gleich 24, der Deutschlandfunk mit der Tageszusammenfassung. Vom Positivbeispiel zum Schreckensszenario. Lange galt Irland als Vorbild im Umgang mit der Corona-Pandemie. Ein kurzer, harter Lockdown im Herbst hatte die Infektionszahlen dort schnell gedrosselt. Jetzt aber zeigt sich ein ganz anderes Bild. Irland hat momentan eine der höchsten Ansteckungsraten weltweit. Und Schuld daran auch die mutierte Form des Virus. Ist das auch in Deutschland möglich? Einige Parallelen zu Irland gibt es ja. Auch mit Blick auf die irische Entwicklung haben Bund und Länder jetzt ihr nächstes Corona-Treffen auf kommende Woche vorgezogen. Gudula Geuter mit den Informationen.
Am Morgen schon hatte Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz die Gründe genannt. Wir hatten ohnehin dafür plädiert, dass, weil wir am 17.01. ja bessere Kenntnisse darüber haben, wie die Corona-Maßnahmen gewirkt haben jetzt im Shutdown, dass wir uns früher treffen. Jetzt kommen die Mutationen dazu. Die Bundeskanzlerin hatte uns versprochen, dass mehr sequenziert wird. Und deshalb möchten wir mit den Wissenschaftlern sprechen und mit der Bundeskanzlerin, was das für Deutschland bedeutet. Und selbstverständlich, wenn die Gefahr für uns so groß ist, wir sehen, was in Irland gerade passiert, werden wir auch weitere Maßnahmen ergreifen.
Heute melden die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut mehr als 22.000 Neuinfektionen. Das sind deutlich weniger als vor Weihnachten, aber die regionalen Unterschiede sind groß. Die Zahl der Toten hatte gestern einen Höchststand erreicht. Und die 7-Tage-Inzidenz, die Neuinfektion auf 100.000 Einwohner, bleibt im Bundesschnitt mit 146 hoch. Weit höher als der angestrebte Wert von 50, betont Regierungssprecher Steffen Seibert.
Das sollte uns Grund genug sein, um unsere Anstrengungen noch einmal zu verstärken.
Raum für solche Anstrengungen sieht der Bundespräsident. Viel weniger Mitarbeiter als im Frühjahr arbeiten derzeit im Homeoffice. Zusammen mit den Spitzen der Tarifpartner BDA und DGB, mahnte Frank-Walter Steinmeier.
Unser gemeinsamer Aufruf an Unternehmen, Personalverantwortliche und Führungskräfte: Ermöglichen Sie das Arbeiten von zu Hause aus. Sie wissen es am besten, wie es geht, wo es geht und wie es gelingt.
Die Grünen wollen, dass es nicht bei Appellen bleibt. Sie fordern eine befristete und bußgeldbewährte Corona-Arbeitsschutzverordnung. Sie soll Unternehmen verpflichten, Homeoffice zu ermöglichen, soweit es die betrieblichen Anforderungen zulassen. Das Bundeswirtschaftsministerium dagegen setzt auf Freiwilligkeit.
Für größere Akzeptanz sorgt es, wenn das in Absprache geschieht,
betonte Ministeriumssprecherin Anna-Sophie Eichler. Und der Regierungssprecher machte klar:
Es gibt im Moment keine zwingende Regelung, die jetzt derzeit in der Bundesregierung auf der Tagesordnung stünde.
Noch einen weiteren angeblichen Verschärfungsplan räumte Seibert ab. Natürlich müsse überlegt werden, wie Kontakte im öffentlichen Personennahverkehr reduziert werden könnten. Geschlossen werden solle der aber nicht.
Man kann den Nahverkehr nicht auf null reduzieren. Das ist albern,
bekräftigte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Und auch Grenzschließungen stünden nicht auf der Tagesordnung.
Zu meiner Kenntnis nicht.
Sondern? Die meisten wollen nicht spekulieren. Einzig Michael Kretschmer, Sachsens Regierungschef, hatte gestern Abend im ZDF laut und offen nachgedacht.
Kindergärten komplett runterfahren, Schulen schließen, wirklich Betretungsverbot in den Pflegeheimen, wenn kein negativer Schnelltest vorliegt.
Dagegen warnte Christian Lindner, der Partei- und Fraktionschef der FDP, vor weiteren Einschränkungen und wollte wissen:
Auf welcher Faktengrundlage sollen diese Entscheidungen getroffen werden? Und uns interessiert insbesondere, erwägt das Kanzleramt auch Alternativen, die mehr wirtschaftliches, gesellschaftliches Leben erhalten als den kompletten Schließungszustand?
Einen kurzen, totalen Lockdown hatte Thorsten Frey, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, ins Spiel gebracht. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland wandte sich grundsätzlich gegen Verschärfungen. Nicht so die Grünen. Sie haben wegen der aktuellen Entwicklung Sondersitzungen von Bundestagsausschüssen beantragt.
Und zur Sorge über Mutationen kommen jetzt auch noch Hiobsbotschaften beim Thema Impfen. Zunächst hieß es ja, es wurde viel zu wenig bestellt. Und jetzt sagt Lieferant Pfizer, der Partner von BioNTech, er kann nicht wie versprochen liefern. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Als die EU-Kommissionspräsidentin von dem Impfstoffengpass bei BioNTech-Pfizer erfuhr, da griff Ursula von der Leyen sofort zum Telefonhörer.
I immediately called the CEO of Pfizer
und rief Pfizer-Chef Bourla persönlich in New York an.
And he explained that there is a production delay in the next weeks.
Der Pfizer-Chef bestätigte gegenüber Ursula von der Leyen den Produktionsengpass, doch dieser Engpass sei nur kurzfristig und werde innerhalb des ersten Quartals, also bis Ende März, ausgeglichen.
That all guaranteed doses of the first quarter will be delivered in the first quarter.
Und dann, ja, dann werde Pfizer-BioNTech mehr produzieren als ursprünglich geplant. Diese Produktionssteigerung hatte Pfizer-Boss Bourla bereits in Brüssel angekündigt, vor 2 Tagen, während einer Videokonferenz mit der EVP-Fraktion in Brüssel.
We should be able this year to deliver 2 billion doses.
In diesem Jahr hätten sich Pfizer und BioNTech vorgenommen, weltweit 2 Milliarden Impfdosen zu liefern, statt wie ursprünglich geplant 1,3 Milliarden.
Against the 1.3 that we had before.
Von einer dramatischen Steigerung der Impfstoffproduktion sprach selbstbewusst Pfizer-Boss Bourla in Brüssel.
To feel confident that we will dramatically increase the production.
Doch der Pfizer-Chef erwähnte vor 2 Tagen in Brüssel noch mit keinem Wort, dass diese Produktionssteigerung einen Preis hat, wenn auch nur einen vorübergehenden. Denn dem größten Pharmakonzern der Welt geht es im Prinzip nicht anders als einem Bäckermeister. Wenn der einen größeren Ofen installiert, dann ist die Brötchenproduktion auch für eine kurze Zeit eingeschränkt. Für 3 bis 4 Wochen kann Pfizer wegen seiner Produktionsumstellungen in Puurs bei Antwerpen weniger Impfstoff herstellen. Denn die Produktionsstätte in Belgien ist bisher der BioNTech-Lieferant für die gesamte Welt, mit Ausnahme der USA. Und die Produktionsumstellungen müssen nicht nur technisch realisiert werden, sondern auch zuvor noch genehmigt. Pfizer verringert deshalb die Lieferung des BioNTech-Impfstoffs an Deutschland und an weitere europäische Staaten. An Norwegen zum Beispiel bereits in der nächsten Woche um 18%. Hingegen ist die für kommende Montag geplante nächste Lieferung an Deutschland angeblich noch nicht betroffen. Sie soll 670.000 Impfdosen umfassen.
Europäer können sagen, dass es Light at the end of the tunnel.
Der Pfizer-Chef verspricht den Europäern Licht am Ende des Tunnels. Schließlich habe die EU-Kommission insgesamt 500 Millionen Impfdosen bestellt und allein im 2. Quartal dieses Jahres werde davon deutlich über ein Viertel ausgeliefert. Nach Informationen des ARD-Studio Brüssel stehen die Chancen gut, dass der Engpass bei den Pfizer-BioNTech-Lieferungen im Februar kompensiert wird. Und zwar durch den Covid-19-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca. Dessen Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde ist nach Einschätzung von Kommissionsinsidern nur noch eine Frage kurzer Zeit. Bereits in der ersten Februarhälfte will AstraZeneca an die EU liefern und dadurch den Engpass von BioNTech-Pfizer ausgleichen. Ab April müsste dann in der EU dank der Lieferungen von BioNTech-Pfizer, Moderna und AstraZeneca genügend Covid-19-Impfstoff zur Verfügung stehen.
Kurzer Engpass bei BioNTech-Pfizer. Das war aus Brüssel Ralf Siener. Vor über einem Jahr wurden im chinesischen Wuhan die ersten Covid-19-Fälle registriert, der Patient Null sozusagen. Und es gäbe also viel zu forschen dort über Herkunft und Ursprung des Virus. Deshalb sind seit gestern internationale Wissenschaftler im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation in Wuhan nach langer Gegenwehr von Seiten Chinas. Aber auch jetzt wirkt es so, als ob der Gastgeber nicht sehr erfreut ist über diese Gäste, wie Ruth Kirchner berichtet.
Im Dezember 2019 mehrten sich in der zentralchinesischen Millionenmetropole Wuhan die Berichte über eine mysteriöse, neue Lungenkrankheit. Woher sie kam, war lange unklar. Mittlerweile sind sich die meisten Experten einig, das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, Auslöser von Covid-19, stammt von Fledermäusen, vielleicht aus Südchina. Aber wann es auf Menschen übergesprungen ist, sei immer noch unklar, sagt Peter Ambarek, Leiter der WHO-Mission in China. Wir wissen, dass das Virus irgendwann in Fledermäusen auftauchte. Und wir wissen, dass in Wuhan im Dezember 2019 menschliche Fälle auftraten. Aber was ist dazwischen passiert? Wie viele andere Tierarten gab es dazwischen? Und wo? Das muss noch herausgefunden werden. Wir wissen nicht, was in dieser Zeit geschah. Und danach suchen wir. Lange Zeit konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf den großen Fisch- und Wildtiermarkt in Wuhan. Einige der ersten Erkrankten hatten Verbindungen zu dem Markt, andere aber wiederum nicht. Der Markt ist längst von einem großen Absperrzaun umgeben, wurde gründlich desinfiziert. Die internationalen Wissenschaftler wollen sich den Markt trotzdem anschauen, sagt Fabian Lehndertz vom Robert-Koch-Institut in Berlin.
Die große Frage ist ja, ob wirklich dieser Übersprung vom Tier auf den Menschen in diesem Markt stattgefunden hat. Die wahrscheinlichere Hypothese ist ja, dass der Markt kontaminiert worden ist von symptomatischen Menschen und dass das nur quasi eins der ersten Superspreading-Events dort war.
Unbewiesen ist bislang auch die These, dass das Virus aus einem Labor stammt. Nichts in der Zusammensetzung des Virus deutet darauf hin, dass es künstlich erzeugt sei, sagen Experten. Aber das Institut für Virologie in Wuhan hat sich mit Forschungen zu Fledermäusen international einen Namen gemacht. Dass es einen Zusammenhang zwischen dem Institut und dem Corona-Ausbruch geben könnte, ist bislang reine Spekulation. In der Beschreibung der Forschungsmission der WHO, über die monatelang mit China verhandelt wurde, kommt das Institut als möglicher Ursprungsort jedenfalls nicht vor. China selbst propagiert seit Monaten eigene Theorien. Demnach stammt das Virus womöglich gar nicht aus China, heißt es in den Staatsmedien. Regelmäßig werden die Militärfestspiele im Oktober 2019 in Wuhan genannt. Das Virus sei bei dem großen Sportereignis von Ausländern eingeschleppt worden, heißt es. Die WHO nennt solche Thesen hochspekulativ. Aber auch Pekings Außenamtssprecher Zhao Lijian versucht immer wieder, von China abzulenken. So wie die Pandemielage sich ständig verändert, vertieft sich auch das Wissen über das Virus. Immer mehr ganz frühe Krankheitsfälle werden entdeckt. Daher wird die Suche nach dem Ursprung des Virus sicherlich viele Länder und Orte einbeziehen. In Berichten über eine neue Studie aus Italien hieß es diese Woche, bereits im November 2019 habe es in Mailand möglicherweise einen ersten Corona-Fall gegeben. China sieht darin eine Bestärkung seiner These. Allerdings, auch aus China gibt es unbestätigte Medienberichte über erste Fälle bereits im November 2019. Auch daher würden sich die WHO-Experten erste chinesische Forschungsdaten zu den frühen Ausbrüchen gerne anschauen. Bleibt die Frage, wie offen die chinesischen Wissenschaftler sind und was sie preisgeben dürfen. Dass die WHO-Mission schnell das Geheimnis um den Ursprung des Virus lüften kann, gilt in jedem Fall als unwahrscheinlich. Ich denke, wir werden auch nach dieser ersten Mission noch keine klaren Antworten haben, sagt Missionsleiter Ambarek. Aber ein Anfang ist dann gemacht. Dann wird es hoffentlich weitere Missionen geben, weitere Studien. Und langsam werden wir besser verstehen, woher das Virus kommt. Das aber, sagen die Wissenschaftler, kann unter Umständen viele, viele Jahre dauern.
Sie in den Deutschlandfunk, es ist 11:55. Wir kommen zu unseren Kurznachrichten des Tages in dieser Sendung. Von dem 500 Millionen Euro schweren Bundesprogramm zur Finanzierung von Dienstlaptops für Lehrer ist noch kein Geld abgerufen worden. Der Grund, die entsprechende Vereinbarung zwischen Bund und Ländern wurde noch nicht von allen Bundesländern unterzeichnet. Alfred Schmidt.
Die Bundesbildungsministerin möchte zwar nicht verpetzen, welche Länder denn noch immer nicht unterschrieben haben, aber eines steht fest, die Sache hängt. Schon im August vergangenen Jahres hatte sich die Kanzlerin beim Schulgipfel mit den Ländern geeinigt, 500 Millionen Euro für Lehrerlaptops locker zu machen. Schulen sollten schneller und besser ans Netz. Darum gab es auch gleich noch einmal 500 Millionen für Netzadministration obendrauf. Doch auch hier wurde noch kein Geld abgerufen. Herausgekommen ist die Sache durch eine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag. Die sagt dazu, Eltern, Lehrer und Kinder geben ihr Möglichstes, um Unterrichtsausfall auszugleichen, und die Politik schafft es nicht mal, die einfachsten Verwaltungshausaufgaben zu erledigen. Wenn das Geld endlich fließt, soll es damit auch möglich sein, an Schulen eigenes WLAN zu installieren. Oder auch digitale Tafeln, sogenannte Smartboards.
Dem ehemaligen Volkswagen-Chef Martin Winterkorn bleibt ein Prozess wegen Marktmanipulation erspart. Das Landgericht Braunschweig stellt eins von zwei Verfahren ein. Alexander Budde.
Das Gericht begründet seine Entscheidung damit, dass die mögliche Strafe im Vergleich zu anderen Delikten, wegen derer Winterkorn vor Gericht steht, gering sei. Der ehemalige VW-Konzernchef ist nämlich ebenfalls in dem geplanten Betrugsprozess angeklagt, an dem das Gericht festhält. In diesem sogenannten NOx-Verfahren geht es um den Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs im Zusammenhang mit manipulierten Abgaswerten von Millionen Dieselautos. Bei einer Verurteilung drohen Winterkorn hier mindestens ein Jahr und bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe. Der Straftatbestand der Marktmanipulation wird dagegen mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. Die Anklage wegen des Vorwurfs einer zu späten Information der Finanzwelt über die Folgen der vorsätzlich gefälschten Abgaswerte richtete sich ursprünglich auch gegen die aktuelle Führungsspitze des Konzerns. Die Verfahren gegen den VW-Aufsichtsratsvorsitzenden Pötsch und den amtierenden Konzernlenker Dies hatte die Staatsanwaltschaft allerdings bereits im Mai vorigen Jahres gegen Zahlung von jeweils 4,5 Millionen Euro an die Staatskasse eingestellt. Ob der Prozess wegen mutmaßlicher Betrugsabsichten von Winterkorn und weiteren mitangeklagten VW-Führungskräften wie geplant Ende Februar starten kann, ist weiter ungewiss. Laut einem Gutachten der Uniklinik München soll eine Operation Winterkorns wegen eines Hüftleidens zwingend erforderlich sein.
Russland zieht sich aus dem internationalen Rüstungskontrollvertrag Open Skies zurück. Markus Sambale.
Vor fast 30 Jahren war das Open Skies Abkommen geschlossen worden. Es spielte lange eine wichtige Rolle als vertrauensbildende Maßnahme zwischen der NATO und Russland. Das Abkommen erlaubt den Vertragsstaaten, jährlich eine bestimmte Anzahl von Beobachtungsflügen über dem Gebiet der anderen Staaten zu machen und beispielsweise auch Fotos von Militäreinrichtungen aufzunehmen. Nach dem Austritt der USA stand der Vertrag auf der Kippe. Jetzt mit der russischen Entscheidung ebenfalls auszutreten, wird er quasi wertlos. Das russische Außenministerium erklärte, man habe konkrete Vorschläge gemacht, um den Vertrag zu erhalten. Darauf seien die anderen NATO-Länder aber leider nicht eingegangen. Unter anderem ging es wohl darum, dass Russland vermeiden wollte, dass nach dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen andere NATO-Staaten ihre Erkenntnisse aus Beobachtungsflügen über Russland nach Washington weitergeben. Das Scheitern des Open Skies-Abkommen ist ein weiterer Rückschritt für die internationale Sicherheit. Auch der INF-Abrüstungsvertrag für landgestützte atomare Kurz- und Mittelstreckenwaffen ist nicht mehr in Kraft.
Schwere Vorwürfe gegen die Besetzer des US-Kapitols erhebt die US-Justiz. Dazu der Bericht von Arthur Landwehr.
Abgeordnete sollten gefangen genommen und getötet werden. Das wirft die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Arizona Angreifern auf das Kapitol in Washington vor. Es gebe dafür starke Beweise, heißt es in einem Dokument. Wegen dieses Vorwurfs angeklagt ist bereits ein Mann aus Arizona, der mehrfach auf Videos zu sehen und wegen seines Kopfschmucks mit Hörnern gut zu erkennen war. Auf Mike Pence Schreibtisch soll er eine entsprechende Drohung zurückgelassen haben. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Bei der Auswertung von Videoaufnahmen des Sturms auf das Kapitol wird zudem immer deutlicher, mit welcher Brutalität einige der Angreifer vorgegangen sind. Dabei, so erzählen Abgeordnete, seien die Trump-Anhänger extrem nah an die Räume gekommen, in denen sie sich verschanzt hatten. Die Washington Post berichtet, dass Vizepräsident Mike Pence nur in letzter Minute aus dem Senat gebracht werden konnte, bevor er um ein Haar mit den Eindringlingen zusammengestoßen wäre.
Auf den Kanarischen Inseln sind wieder Migranten aus Afrika angekommen. Die spanische Seenotrettung berichtet von mehr als 70 Menschen, die an Bord von zwei kleinen Booten über den Atlantik gefahren sind. Oliver Neuroth.
Die Piloten eines spanischen Rettungshubschraubers hatten ein überfülltes Schlauchboot etwa 60 Kilometer vor der Küste Fuerteventuras gesichtet. Das Wetter war schlecht. Ein Schiff der Seenotrettung machte sich auf den Weg und brachte die 54 Männer und Frauen an Land. Rund 400 Kilometer südlich von Gran Canaria war ein weiteres Boot mit Afrikanern an Bord unterwegs. Die Besatzung eines Öltankers bemerkte es und alarmierte die Seenotrettung. Helfer brachten die 18 Migranten auf die Insel. Sie stammen laut Behörden aus Ländern südlich der Sahara. Die Kanaren hatten sich im Herbst wieder zu einem Hauptanlaufpunkt für Migranten aus Afrika entwickelt. Im gesamten Jahr 2020 kamen mehr als 23.000 Menschen mit Booten auf einer Kanareninsel an, so viele wie seit 14 Jahren nicht mehr. Weil die Erstaufnahmezentren überfüllt waren, wurden viele in Hotels untergebracht, die wegen der Corona-Krise leer stehen. Dort leben die Afrikaner immer noch, weil geplante Übergangsquartiere für sie bis heute nicht fertiggestellt sind. In den vergangenen Wochen waren nur einzelne Boote auf der Route zwischen Marokko und den Kanaren unterwegs. Ein Grund dürfte die stürmische See gewesen sein.
Die US-Börsen haben weitere Gewinnmitnahmen verzeichnen müssen. Heute der Dow Jones hat einen halben Prozentpunkt niedriger abgeschlossen. Und wie der Handelstag an der deutschen Börse verlief, berichtet Volker Hirt.
Es ist die Zeit des kollektiven Leidens. Und anstatt dass jeder Peaks in den Oberarm Entspannung bringt, wird die Leidenszeit andauern. Das sind zumindest die Zeichen, die die Politik sendet. Und die werden natürlich auch von den Börsianern nicht übersehen. Sie verkaufen ihre Aktien, weil, wenn sie bisher auf rosige Zeiten gesetzt hatten, wissen sie derzeit nicht so ganz genau, wann die denn mal endlich kommen sollen. Das triste Marktgeschehen heute in Deutschland ist allerdings nicht ohne Beispiel. Alle europäischen Börsen knicken ein und auch aus den USA gab es bis Handelsschluss keine positiven Signale. Obwohl es von dort sehr ordentliche Nachrichten gab, denn die Banken haben ihre letzten Quartalszahlen veröffentlicht. JP Morgan hat allein in den letzten 3 Monaten des letzten Jahres 12 Milliarden Dollar verdient, so viel wie nie zuvor. So gut ging es nicht allen US-Banken, bei der Citigroup sank der Gewinn um 7%. Egal, die Aktien aller US-Banken gaben nach, auch die von JP Morgan. Dow Jones und Nasdaq insgesamt vermelden moderate Verluste. Moderater als die hierzulande, wo der DAX um 1,5% und der MDAX um 1,7% einknickten. Es scheint so, als bekäme die Pandemie die Märkte insgesamt auf der ganzen Welt erneut in den Würgegriff, denn auch China, dem zweitgrößten Wirtschaftsmotor der Welt, geht der Sprit aus, weil auch dort, wo die Seuche überwunden schien, das Virus wieder zuschlägt.
Soweit der Börsenbericht. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk, 23.44 Uhr. Nord Stream 2 darf ab sofort und nicht erst in Monaten in deutschen Gewässern weitergebaut werden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat einen sofortigen Weiterbau der Ostsee-Gaspipeline genehmigt. Das sorgt für Kritik, auch weil es in unmittelbare zeitliche Nähe fällt, in der das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern mit einer landeseigenen Stiftung die Fertigstellung des Projekts zu fördern und US-Sanktionen zu umgehen versucht. Dazu Einzelheiten von Silke Hasselmann.
Normalerweise dürfen im Winter und Frühjahr keine Erdarbeiten in dem großräumig geschützten 200-Kilometer-Bereich vor der deutschen Ostseeküste stattfinden, es sei denn, es liegt eine Genehmigung vor. Die beiden Spezialschiffe einer Schweizer Firma, die die Rohre der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 verlegten, hatten eine solche Genehmigung. Doch weil die Schweizer ihre Schiffe aufgrund schwerwiegender Sanktionsdrohungen der USA Ende 2019 und somit kurz vor der Fertigstellung abgezogen hatten, musste die Nord Stream 2 AG auf russische Schiffstypen umsteigen. Für sie benötigte das Unternehmen eine neue Genehmigung und die hat das zuständige Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie nun erteilt. Die Nord Stream 2 AG, zu der neben dem russischen Staatskonzern Gazprom auch zwei deutsche Energieunternehmen gehören, will nun die letzten 6% des Pipelinebaus zu Ende bringen. Auch die Paralleltrasse zur ersten, seit 2011 arbeitenden Nord Stream Pipeline soll Erdgas von der russischen Ostseeküste bis zur Anlandestation Lubmin am Greifswalder Bodden transportieren. Nachdem die Bundesbehörde das Zeitfenster für den Weiterbau der zweiten Gaspipeline bis Mai erweitert hat, spricht die Deutsche Umwelthilfe von einem beispiellos intransparenten Verfahren, in dem, Zitat, massive Bedenken zur Klimaschutz- und Naturschutzverträglichkeit des fossilen Megaprojektes systematisch ausgeblendet und ignoriert worden seien. Ein Weiterbau der Pipeline mitten im Winter stelle eine massive Störung in einem der bedeutendsten Winterrastgebiete für Zugvögel in der gesamten Ostsee dar. Zitat Ende. Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Krenner kündigte an, umgehend Rechtsmittel einzulegen, um per Eilverfahren den Weiterbau der Pipeline zu stoppen. Der russische Rohrverleger Fortuna hat den Wismarer Hafen bereits gestern Richtung Baugebiet verlassen, um 14 Kilometer Leitung im deutschen Außenwirtschaftsbereich der Ostsee zu verlegen. Der Rest befindet sich im dänischen Einflussbereich.
Was Angela Merkel in Deutschland ist, das ist Mark Rutte in den Niederlanden. Nur zwei Männer vor ihm waren längere Zeit Premierminister als Rutte, der das Amt seit knapp 10 Jahren innehat. Und der es auch wohl noch eine Weile behalten wird, auch wenn in den Niederlanden jetzt seine gesamte Regierung geschlossen zurückgetreten ist. 2 Monate vor der Parlamentswahl und mitten in der Corona-Krise. Aber auch eher ein symbolischer Akt. Ludger Katzmirzak erklärt warum.
Es war ein typisch niederländischer Rücktritt. Mit de Fitz, mit dem Fahrrad, radelte Ministerpräsident Mark Rutte am Nachmittag zum Palasthaus den Bosch, um König Willem-Alexander mitzuteilen, was der Ministerrat zuvor beschlossen hatte, unisono.
Wir sind eensgezind. Als het hele systeem.
Wir sind uns einig, wenn das ganze System versagt, können wir nur gemeinsam die Verantwortung übernehmen. Und das hat dazu geführt, dass ich soeben dem König den Rücktritt des gesamten Kabinetts angeboten habe.
Ontslag heb aangeboden. Von het hele Kabinett.
Die Regierung ist über einen Behördenskandal gestolpert, der in den Niederlanden die Toeslagen-Affäre genannt wird, frei übersetzt die Zuschlagsaffäre. Jahrelang hatten die Finanzbehörden von fast 26.000 Familien staatliche Beihilfen für die Kinderbetreuung zurückgefordert. Die Eltern sollen sich das Geld mit falschen Angaben erschlichen haben, hieß es damals. Die Rückforderungen von 10, 20 oder gar 30.000 Euro stürzten viele Familien ins finanzielle Chaos. Manche mussten sich hoch verschulden. Im Dezember kam eine parlamentarische Untersuchungskommission zu dem Schluss, dass die Eltern zu Unrecht belangt worden waren, wie Nassan Aydin und ihre kleine Familie. Wir haben Jahre darunter gelitten. Jetzt wird auch er dafür bestraft und das ganze Kabinett. Rutte hat gesagt, er findet das alles schrecklich, aber er hat nicht all diese Inkassobeiträge bezahlen müssen und auch keinen Eintrag im Schuldenregister. Bereits in 2 Monaten stehen turnusgemäß die nächsten Parlamentswahlen an. Bis dahin wollen die 4 Koalitionsparteien weiter kooperieren. Die meisten Minister werden ihre Amtsgeschäfte kommissarisch fortsetzen. Damit sei gewährleistet, so Mark Rutte, dass die Niederlande auch in Zeiten der Corona-Krise handlungsfähig bleiben. Er selbst werde wie geplant erneut als Spitzenkandidat für seine konservativ-liberale VVD in den Wahlkampf ziehen. Ans Aufgeben habe er nie gedacht.
Ich habe das selbst nicht überwogen.
Ich habe das selbst nie vorgehabt, weil ich finde, dass das die Sache des Wählers ist und weil ich direkt auch nicht mit dem Dossier betraut war. Aber natürlich bin ich indirekt verantwortlich für alles, was in diesem Kabinett gut und nicht gut läuft, vor allem was nicht so gut läuft.
In den ersten Platz wird nicht gut geht.
In den aktuellen Umfragen liegen Rütte und seine VVD trotz Behördenskandal unangefochten vorne. Der seit 10 Jahren regierende Premier hat demnach gute Chancen, zum 3. Mal wiedergewählt zu werden. Auch andere Minister seines Kabinetts treten wieder an. Warum also das alles, denken sich zumindest diese Passanten im Zentrum von Lelystad. Sie hätten so kurz vor der Wahl auf den großen Knall durchaus verzichten können. Von mir aus wäre das nicht nötig gewesen. Sie hätten die Leute entschädigen und weiter regieren sollen, zumindest in diesen Zeiten der Pandemie. 2 Monate vor der Wahl finde ich das enttäuschend, auf der Zielgeraden gestürzt. Das hätten sie anders machen sollen, den Menschen schnell helfen und wenn dann 1 oder 2 Köpfe rollen, okay. Aber das ganze Kabinett, das ist für mich Symbolpolitik. Die zu Unrecht vom Staat geschröpften Eltern sollen innerhalb der kommenden 4 Monate finanziell entschädigt werden. Jede betroffene Familie erhält mindestens 30.000 Euro, selbst wenn ihr Schaden geringer gewesen ist.
Es ist ein kleines Stück Sportgeschichte. Im ersten großen Dopingstrafprozess in Deutschland seit Einführung des Anti-Doping-Gesetzes vor 5 Jahren ist der Arzt Marc S. zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Durch die Razzien der Operation Aderlass ist der Erfurter Sportmediziner und sein Netzwerk aufgeflogen. 2 Jahre später gab es jetzt also das Urteil, das der Sport als wegweisend feiert. Christian Kloß mit den Einzelheiten.
Auch wenn sich die Verteidigung das gewünscht hätte, aber ihr Mandant Marc Schmidt bleibt hinter Gittern. Die Strafe von fast 5 Jahren ist noch nicht einmal zur Hälfte verbüßt, auch wenn Schmidt mit fast 2 Jahren sehr lange in Untersuchungshaft war. Gerichtssprecher Florian Gliwitzki.
Das Gericht hat den Hauptangeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Konkret ist das Gericht davon ausgegangen, dass der Angeklagte in 24 Fällen verbotene Dopingmethoden angewendet hat. Schließlich ist noch ein Fall der gefährlichen Körperverletzung zur Aburteilung gekommen.
Dazu kommen noch 3 Jahre Berufsverbot für den Mediziner aus Erfurt in Thüringen. Strafe zahlen muss er auch noch. Im Urteil werden 158.000 Euro von ihm verlangt. Die Strafe blieb nur wenig unter den Forderungen des Dopingstaatsanwaltes Kai Gräber.
Erfreulich ist die auch rechtliche Bewertung dieser Tat im Fall 2 zum Nachteil der Frau Kollmann-Forsten als gefährliche Körperverletzung. Was auch im Sinne der Staatsanwaltschaft ist, ist die Verhängung eines Berufsverbotes. Auch hier hat die Verteidigung ja andere Maßstäbe angesetzt. Also insofern kann man schon sagen, das sind Sachen, die mich zufrieden machen.
Die Staatsanwaltschaft hatte im Plädoyer Schmidt widerlegt. Er sei nicht als Mediziner der professionelle, gute Helfer des Dopenden gewesen. Vielmehr habe er die mitangeklagten Helfer, 4 an der Zahl, teils ohne medizinisches Wissen an die Sportler gelassen, um ihnen Blut abnehmen und wieder zuführen zu lassen. Also Transfusionen mit Nadeln. Sogar Schmidts Vater stach zu, als ehemaliger Rechtsanwalt.
Es war einfach so, weil man halt auf der einen Seite immer gesagt hat, dass er als Vater ja seinen Sohnemann unterstützt hat und das strafmildernd berücksichtigt haben wollte. Und ich wollte einfach da einen Gegenpart setzen. Es gab dann ja, eigentlich hätte man vom Vater auch erwarten können, dass er beim Sohnemann auch mal ein bisschen einen Einfluss Geld machen und sagt, hier, da mache ich nicht mit.
Er hat ihn aber nicht gestoppt. Für den Vater und einen weiteren Helfer gab es Geldstrafen, für 2 weitere Haftstrafen auf Bewährung. Es war der erste große Prozess mit Haftstrafen am Ende im Rahmen des Anti-Doping-Gesetzes. 5 Jahre ist es jetzt schon alt und zeigt doch Wirkung. In der Sportwelt reagierte man zuversichtlich. Es sei ein richtiges Urteil, findet Max Hartung, Ex-Fecht-Europameister und jetzt Präsident des Vereins Athleten Deutschland.
Ich glaube, dass jetzt in der Form mit dem Anti-Doping-Gesetz der Fokus der ganzen Verhandlungen und jetzt auch der Urteilsspruch auf den Hintermännern und auf den Leuten lag, die das ermöglicht haben und nicht nur auf Athletinnen und Athleten, das finde ich sehr gut.
Die Richterin sprach in ihrer Urteilsbegründung heute von Skrupellosigkeit bei Marc Schmidt, in dem, was er da tat, und sprach von einem Schlaglicht, was auf den ganzen Sport geworfen werde. Genau das macht dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes Alfons Hürmann Sorge, auch wenn er das Münchner Urteil von heute begrüßt.
Andererseits muss man vorsichtig sein, permanent den Generalverdacht zu artikulieren, weil das umgekehrt dann dazu führt, dass all diejenigen, die redlich, sauber und solide agieren, sich über ihre Erfolge nicht mehr freuen können.
Das heutige Urteil war wichtig, auch wenn es noch nicht rechtskräftig ist. Auch wenn die Ermittlungen lange und es viele Prozesstage brauchte, das Anti-Doping-Gesetz hat gegriffen und wirkt hoffentlich noch eine ganze Weile.
Und jetzt schauen wir schon mal auf die Kommentarseiten der Zeitung von morgen. Katrin Baumhöfer hat die für uns zusammengestellt und Richard Hucke präsentiert sie.
Die ersten Reden sind gehalten. Mit der Wahl eines neuen Parteivorsitzenden steht allerdings das wichtigste Ereignis des CDU-Bundesparteitags noch bevor. Dennoch meint etwa der Neue Tag aus Weiden, es gab schon langweiligere CDU-Parteitage, zum Beispiel als Mutti Merkel unangefochten das Zepter in der Hand hielt. Jetzt wird ein Nachfolger für die glücklose Annegret Kramp-Karrenbauer gesucht. Schon mal schade, dass diesmal keine Frau ihren Hut in den Ring wirft. Der Reutlinger Generalanzeiger mahnt, als Parteivorsitzender und Kanzler muss Mann wie Frau sich absetzen von Klientelpolitik. Das heißt auch, als Frau nicht per se für Frauen zu werben, nur weil man eine ist. Starke Führungspersönlichkeiten setzen sich in ihrer Position für alle Menschen ein. Angela Merkel und zuletzt auch AKK hat das geschafft. Das sind große Fußstapfen, bei denen der neue Parteivorsitzende erst einmal zeigen muss, ob er in diese treten kann. Die Süddeutsche Zeitung lenkt den Blick auf Inhaltliches. Heute kann das Konservative durchaus die Zukunft der Union bestimmen, wenn sie es neu definiert. Gute konservative Politik will nicht zerstören, sie möchte von jeher bewahren, was sie für bewahrenswert hält. Das Bewahrende wiederum wurde lange nicht mehr so gebraucht wie in einer Zeit, in der ein US-Präsident den Mob ins Kapitol hetzt. Der Umgang mit der Corona-Pandemie wird ebenfalls kommentiert. Anlass sind Diskussionen um schärfere Regeln. Zwei Gründe sprechen dafür, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung. Der derzeitige Lockdown reicht nicht aus, um die Zahlen vor Ostern in den grünen Bereich zu drücken. Und er reicht schon gar nicht aus, um eine Eskalation zu verhindern, sollten sich die Mutationen bei uns ausbreiten. Die Frage ist, heißt es im Berliner Tagesspiegel, wer ist schneller, wir mit dem Impfen und der Kontaktreduzierung oder das neue High-Speed-Corona? Die Zeitung moniert außerdem eine Entkoppelung der Maßnahmen vom täglichen Leben. Da draußen gibt es nämlich gar keinen Lockdown, den ein Gipfel einfach steigern könnte. Die Regeln werden gedehnt oder einfach gar nicht eingehalten. Wir brauchen keinen weiteren Maßnahmengipfel, sondern endlich einen Umsetzungsgipfel. Die Frankfurter Rundschau plädiert für eine grundsätzlich andere Herangehensweise. Gerade die wachsende Angst vor der grassierenden Corona-Mutation sollte ein erneuter Weckruf sein. Nicht unbedingt dafür, immer neue, unkontrollierbare Lockdown-Verschärfungen zu beschließen, sondern dafür, endlich einen Plan B zu entwickeln. Für den Fall, dass die Immunisierung der Bevölkerung doch nicht so schnell erreicht werden kann, wie erhofft.
Danke für diese Presseschau, zusammengestellt von Katrin Baumhöfer und präsentiert von Richard Hucke. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, wünsche Ihnen eine gute Nacht. Mein Name ist Jonas Rehse.